Ja, willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Ich habe hier Steffen Benn vom VOT, dem Verband der unabhängigen Tonträger in Deutschland. Kannst du uns vielleicht mal vorstellen, was der VOT ist, was er macht?
Ja, hallo, das mache ich natürlich sehr gerne. Der VOT ist der Verband der unabhängigen Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten in Deutschland. Wir vertreten derzeit die Interessen von rund 1200 Produzenten, Verlegern und Labeln aus Deutschland. Sind international aufgestellt als Mitglied der Impala, das ist der europäische Verband der Indies, und sind Mitglied im WIN, das ist das World Independent Network, also auch eine internationale Struktur, wo sich Interessen von unabhängigen Firmen, die Repertoire produzieren, bündeln, um auch auf internationaler Ebene vernetzt zu sein, Politik zu machen und unsere Interessen zu vertreten. Unsere Interessen zu vertreten heißt insbesondere, dass wir versuchen, die Marktbedingungen, die wir vorfinden, insoweit zu beeinflussen, dass sie einen Marktzugang, insbesondere für kleine und Kleinstunternehmen, ermöglichen. Das heißt, dass das große Unternehmen, auch im Independent-Bereich, was 20 Mitarbeiter hat, einen Jahresumsatz von 3 Millionen und im Jahr zweimal ein Album in den Top 10 in Deutschland hat, wird keine Probleme mit Marktzugang haben. Derjenige, der sich hinsetzt und sagt, ich kenne einen Künstler, ich finde den toll, der hat keine Plattform, ich möchte ihm eine Plattform bieten, ich möchte mit ihm eine Platte rausbringen oder seine Tracks im Internet als Netlabel auswerten, der wird ganz massive Probleme haben, Marktbedingungen zu bekommen, die ihm das überhaupt ermöglichen, wirtschaftlich einen Betrieb aufzustellen, der nicht, sagen wir ihm, binnen Jahresfrist persönlich ruiniert und in die Privatinsolvenz treibt. Da sehen wir unsere Aufgabe, um hier Marktbedingungen für den Marktzugang, für die Auswertung zu schaffen, die es auch gerade den Kleinen und Kleinsten ermöglicht, Geschäft zu machen. Das heißt, wir machen es einerseits durch Informationen, die wir geben, das heißt Fortbildung, Ausbildung. Wir sind auf Messen präsent, wie hier zum Beispiel heute auf der CO Pop, aber zum Beispiel auch auf der Pop-Up in Leipzig, natürlich auch auf der Popcom oder auf der Midem in Cannes, auf der Sonar sind wir, auf der Womex und informieren dort vor Ort unsere Mitglieder über neue Entwicklungen, über unsere Tätigkeiten, was wir so alles gemacht haben, wo die Vorteile liegen. Wir verhandeln letztendlich mit dem Background des Repertoires unserer Mitglieder Rahmenverträge. So haben wir zum Beispiel seit langer Zeit Vereinbarungen mit der GEMA, dass diejenigen, die über uns mit der GEMA einen Vertrag machen, Konditionen bekommen, die in etwa so sind wie die von den großen Major-Unternehmen. Das heißt, die lizenzieren günstiger, haben Freiexemplare für Promotion und können in verschiedenen Stufen dort tätig sein. Genauso schaffen wir Rahmenbedingungen für die Auswertung im Internet. Wir haben eine ganze Reihe von Rahmenverträgen, über die halt auch kleine und Kleinstunternehmen mit Musicload, Sony Connect und wie sie alle heißen, Verträge machen können und Mindestbedingungen, Mindeststandards vorfinden, die sie nicht bekommen würden, wenn sie alleine mit ihren 10 Songs versuchen, dort einen Vertrag abzuschließen, wenn sie ihn überhaupt bekommen würden. Das heißt, wir versuchen, Rahmenbedingungen zu setzen, die kulturelle Vielfalt ermöglicht, die wirtschaftliches Arbeiten auch für Kleine und Kleinste ermöglicht, die aber dennoch auch Wachstumsmöglichkeiten bietet und dort, sagen wir, in dem Rahmen grundsätzlich Hilfe zur Selbsthilfe geben, Ausbildung betreiben. Auf politischer Ebene machen wir Lobbyarbeit, wir sind in den Gesetzgebungsverfahren mit dabei, zweiter Korb ist da ein Stichwort, aber auch viele andere Sachen, die auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene funktionieren.
Mikrofon ist an. Okay, ich machte mir gerade Sorgen. Wir sind im Jahr 2006, 8 Jahre nach Napster. Fürchtet die Musikbranche noch das Internet oder wie setzen eure Unternehmen das Internet ein?
Wir haben noch nie das Internet gefürchtet. Das ist ein Vorurteil, was daher rührt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Musikbranche, Musikwirtschaft besetzt ist durch die Major-Industrie. Die Meinungen, die dort verbreitet werden, decken sich vielfach nicht mit den Einschätzungen, mit den Interessen, die von unseren Mitgliedern oder die wir für unsere Mitglieder vertreten. Das Internet ist historische Chance für ein unabhängiges Unternehmen, im direkten Kontakt zum Fan sein Produkt, seinen Künstler, seine Aufnahme zu verkaufen, zu vermarkten. Wir haben nicht mehr das Problem des Vertriebes im Internetbereich. Ich kann mit relativ übersichtlichem Geld eine Homepage bauen, dort MP3s zum kommerziellen Download anbieten. Und wenn es ist, dass ich die Leute per E-Mail um ihre Kontoverbindung bitte und dann per Lastschrift 49 Cent einziehe. Ja, man kann ganz weit unten anfangen und hat kein Problem damit, dass man erstmal 20 Platten produziert haben muss, um überhaupt erstmal einen Vertrieb zu finden. Das geht sehr viel einfacher, sehr viel schneller über die Community-Plattform wie MySpace, Flickr, YouTube und wie sie alle heißen, gibt es sehr effektive Möglichkeiten des Marketings direkt an den Fan. Und das ist eine wirklich große Chance, die von unseren Mitgliedern auch schon sehr, sehr lange wirklich genutzt wird. Ja, Napster ist von uns immer als Partner verstanden worden. Zu einem Zeitpunkt, wo die Industrie Napster bekämpft und beklagt und in die Insolvenz getrieben hat, haben wir, das war im Jahr 2000, mit Napster einen Vertrag abgeschlossen als europäische Indies, um sicherzustellen, dass im System Napster letztendlich legal das Repertoire unserer Mitglieder ausgewertet werden kann. Dazu ist es damals dann nicht gekommen, weil die Majors es erfolgreich geschafft haben, Napster zu schließen. Und heute gibt es Napster als neues Modell, aber auch mit denen haben wir bereits wieder Verträge, sodass das Repertoire unserer Mitglieder im neuen System Napster wie auch in anderen Systemen genutzt werden kann.
Ihr habt eine eigene Kampagne gegen Kopierschutz. Kannst du mal erklären, wie es dazu kam?
Da muss ich dich leider korrigieren, es ist keine Kampagne gegen Kopierschutz. Die Kampagne heißt Respect the Music. Das heißt, wo wir ansetzen, ist anders als die Industrie, die den Fan kriminalisiert, indem sie sagt, hier gibt es Verbote und wenn du die überschreitest, dann landest du im Gefängnis. Sagen wir, lieber Fan, du magst die Musik dieses Künstlers. Du willst auch morgen noch auf ein Konzert dieses Künstlers gehen, eine Platte, neue Aufnahmen, neue Remixe von diesem Künstler haben und letztendlich, das ist Teil deines Lebens, deines Lifestyles, dich mit dieser Musik und diesem Künstler zu identifizieren. Wenn du das willst, dann respektiere den Künstler und respektiere, dass, um seine Kunst zu machen, er vergütet werden muss. Wenn er nicht vergütet wird, dann wird er morgen nichts Neues produzieren und dann wirst du in deinem Leben ärmer sein. Und wenn du das berücksichtigst und für dich als persönlichen Maßstab nimmst und letztendlich für dich persönlich sagst, ich respektiere den Künstler. Ich will, dass er auch wirtschaftlich tragfähig sein Leben gestalten kann. Dann wirst du nicht hingehen und bei E-Mule und Kazaa etwas runterladen, sondern du wirst ganz bewusst an legale Angebote, die es mittlerweile gibt, hingehen und dort bezahlen für den Inhalt. Du wirst CDs kaufen und wirst die Rechte des Künstlers respektieren, indem du den kommerziellen Rahmen akzeptierst und im kommerziellen Rahmen handelst und darüber dem Künstler die Vergütung zukommen lässt, die er dafür verdient, was er macht. Sodass es also im Rahmen dieser Kampagne Respect the Music zum Beispiel ein Logo gibt, das kann jedes Mitglied von uns auf seine CDs aufbringen. Das wird auch mehr und mehr gemacht und das heißt, lieber Fan, respektiere die Rechte des Künstlers. Dieser Tonträger ist nicht kopiergeschützt, weil wir daran glauben, dass du unseren Künstler respektierst und unsere Arbeit und unseren Input in den Künstler akzeptierst und respektierst. Und du wirst hier nichts Illegales mit diesem Inhalt machen, mit dem Werk des Künstlers machen. Dafür wollen wir auch, dass du wirklich ohne Beschränkungen das, was du gekauft hast, nutzen kannst. Du kannst diese CD, weil sie nicht kopiergeschützt ist, auf deine mobile Einheit überspielen. Du kannst sie auf deinen Computer überspielen und kannst sie in dem Rahmen, wo du Musik nutzt und wo Musik deines Lebens ist, auch das, was du hier gekauft hast, tatsächlich einsetzen und bist nicht in der Nutzung beschränkt.
In der Vergangenheit hat der VOT sich auch für eine Kriminalisierung von File-Sharing eingesetzt. Ist das immer noch die gängige Meinung oder habt ihr da mittlerweile einen Wandel vollzogen?
Wir haben uns nie für eine Kriminalisierung von File-Sharern eingesetzt. Das ist Teil einer IFP-Kampagne gewesen, aber wir haben nie alles, was die IFP gemacht hat, gut geheißen, sondern haben immer unsere eigene Meinung gehabt. Respect the Music ist letztendlich keine neue Idee, sondern ist schon seit 2003, glaube ich, eine Kampagne, die wir machen, die im Laufe der Zeit natürlich sich verändert hat, die aber in der Kernaussage immer gleich geblieben ist. Und wie ich schon gesagt habe, 2000, 2001 haben wir einen Vertrag mit Napster gehabt. Ja, auch da ging es nicht um Kriminalisierung, sondern darum, die Potenziale, die das Internet bietet, im Marketingbereich, aber auch im Vertriebsbereich, effektiv zu nutzen für das Repertoire unserer Mitglieder.
Was sind denn dann eure konkreten Forderungen im zweiten Korb?
Da können wir jetzt alleine 10 Podcasts drüber machen. Wenn man es ganz kurz fassen will auf ganz wesentlichen Punkt, dann ist es, dass das Gesetz vorsieht und korrekterweise vorsieht, dass dem Kreativen, dem Urheber, aber auch dem ausübenden Künstler, das heißt dem Interpreten, einer Aufnahme ein Anspruch auf angemessene Vergütung zusteht. Und überall dort, wo dieser Anspruch auf angemessene Vergütung unterhöhlt wird, da erwarten wir vom Gesetzgeber, dass er gegensteuert. Das ist insbesondere im System der Pauschalvergütung der Fall. Kurze Erklärung, Pauschalvergütung findet überall dort statt, wo wir wissen, dass es Medien und Geräte gibt, die aufgrund ihrer Struktur für rechtswidrige Handlungen eingesetzt werden können, wo wir einfach sagen, man kann im Einzelfall keine Vergütung herstellen, zum Beispiel klassisch beim Mitschneiden von Radiosendern auf Kassette. Heute spielt sie das im digitalen Bereich an. Hier muss eine Kompensation her. Die wird niemals so sein, dass sie eine Vergütung sicherstellt, wie es bei der einzelnutzungsbezogenen Lizenz der Fall wäre. Also immer nur ein weniger wird es sein, als das, was dem Künstler eigentlich zusteht. Aber wenigstens der Versuch, über diese Pauschalvergütung den Schaden zu begrenzen. Das funktioniert im Moment in einem System, was sich für uns zumindest bewährt hat, in dem die Vergütungen, die zu zahlen sind für die Nutzung eines Gerätes oder Mediums, absolut festgelegt werden als Betrag. Das System, wie es im Moment in der Diskussion ist, sieht vor, dass die Vergütung beschränkt wird auf 5% des Abgabepreises des Gerätes oder Mediums und dass diese 5% letztendlich auch einer Gewichtung unterliegen, indem sie nur bei einem Gerät oder Medium angewendet werden, das zu 100% gesichert für rechtswidrige Handlungen eingesetzt und genutzt wird. Das heißt, wir werden demografische Erhebungen erleben, wo die Industrie, die letztendlich ein Interesse hat, ihre Geräte und ihre Software zu möglichst günstigen Preisen oder sagen wir zu günstigen Kosten anzubieten, ja, damit ihr eigener Gewinnfaktor möglichst groß ist, die nachweisen werden, dass ein CD-Brenner im Computer zu nicht mehr als 5% oder 10% überhaupt fürs Brennen von CDs mit Musik oder sagen wir, generell urheberrechtlich geschützten Inhalten verwendet wird und sodass der Beitrag oder diese 5% letztendlich gar nicht gezahlt werden, sondern nur 5% oder 10% von diesen 5% und darüber das, was heute gezahlt wird über die pauschalen Vergütungssätze, marginalisiert wird. Und letztendlich ist heute schon so ist, dass der Schaden, der angerichtet wird durch das Brennen und Kopieren, das ist ja so effektiv, der durch die Kompensation, die heute über das Pauschallizenzsystem für die Kreativen eingesammelt wird, schon gar nicht in der Lage ist, diesen Schaden noch nur ansatzweise zu deckeln. Das wird zukünftig noch wesentlich weniger der Fall sein und das letztendlich zugunsten von Geräte- und Softwareherstellern, die keine Interessen hier in Deutschland haben, außer zugunsten von in der Mehrheit internationalen Konzernen den Gewinn, den Umsatz zu maximieren.
Okay, und was machen wir mit File-Sharing? Also da gibt es ja 3 Modelle. Das eine ist kriminalisieren, das andere ist bagatellisieren, das dritte ist legalisieren. Wenn ja, wie? Wie ist da eure Meinung?
Die Lösung kann nur sein, legalisieren. Wir müssen akzeptieren, dass es immer aufgrund technologischer Neuentwicklungen Nutzungsformen geben wird, die jenseits jeder Kontrollmöglichkeit sind. Dafür gibt es auch sicherlich einen natürlichen Bedarf. File-Sharing ist ja nicht erfunden worden, um Musik auszutauschen, sondern ist erfunden worden, um in Firmennetzwerken Informationen zu teilen. Also es hat eine Bedeutung und auch eine sinnvolle Bedeutung, File-Sharing. Es wird letztendlich genutzt zu Zwecken, die nicht unbedingt im Sinne des Erfinders sind. Und hier muss man mit vernünftigen, legalen Angeboten kontern, die letztendlich den Bedarf des Nutzers decken und ihn nicht in diese illegalen Angebote treiben, sondern legale Angebote dem entgegensetzen, die attraktiv sind für den Nutzer. Illegale Angebote zu nutzen ist risikobehaftet. Man kann sich Viren einfangen, man kann Inhalte bekommen, die man eigentlich gar nicht haben will, weil sie falsch heißen. Und setzt sich dadurch Gefahren aus. Zum Beispiel will ich ein MP3 runterladen und stelle hinterher fest, das ist ein sag ich mal, im Extremfall kinderpornografisches Videofile, was ich gar nicht haben will. Ja? Hier besteht eine große Gefahr, weil ich nicht weiß, was das ist, was ich runterlade. Wenn ich dem gegenüber ein Angebot setze, wo A, der Konsument, der Fan weiß, das ist legal, da bekommt der Künstler, den ich mag, auch tatsächlich Geld für meine Nutzung, dann wird er das gerne nutzen. Und wenn er dazu noch die Sicherheit hat, dass es der richtige Inhalt ist und dass er einen Mehrwert hat, weil er zum Beispiel einen Link bekommt, wo er exklusive Fotos des Künstlers bekommen kann oder wo er Sonderinformationen bekommt, an Gewinnspielen teilnehmen kann. Die Möglichkeiten sind da unendlich und der Kreativität ist da kaum eine Grenze gesetzt, dann wird er das sicherlich gerne nutzen. Er muss diese Angebote nur haben und das ist erst am Entstehen.
In Deutschland haben wir Feintunes, ansonsten fällt mir noch E-Music ein, die jetzt auf den europäischen Markt kommen, wo ich als Konsument Musik finden kann. Die haben leider nicht das ganze Repertoire, weil sie die ganzen IFBB-Major-Sachen nicht haben. Unterstützt ihr solche Plattformen oder?
Na, sicher unterstützen wir jeden, der legal agieren will im Internet. Es gibt in Deutschland derzeit sicherlich mehr als 20, 30 legale Download-Angebote, über die auch Independent-Repertoire verfügbar ist. Was die Majors mit ihrem Repertoire machen, interessiert uns eigentlich weniger. Die haben ganz andere Strategien, wie sie sich längerfristig, mittelfristig, kurzfristig platzieren wollen. Das spielt unter Umständen Internet als Auswertungsplattform eine untergeordnete Rolle. Das kann ich nicht sagen, müsste man Majors fragen. Das ist letztendlich für uns nicht interessant, Plattformen oder auf Plattformen vertreten zu sein, wo auch Majors vertreten sind, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es unseren Mitgliedern ermöglicht, ihr Repertoire zu fairen Bedingungen anzubieten. Und da sind wir sehr weit. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe VOT Digital, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Rahmenverträge zu verhandeln mit Download-Shops, mit Aggregatoren, national, international. Da sind wir sehr weit. Das machen wir seit anderthalb Jahren. Und die aktuelle Zahl weiß ich nicht. Das sind aber um die 20 Rahmenverträge, die wir abgeschlossen haben, sodass unsere Mitglieder über diese Rahmenverträge zu fairen Konditionen in diesen Systemen stattfinden, in den Download-Shops stattfinden können.
Ein umstrittenes Thema letzter Zeit war der GEMA-Tarif zu Podcasting. Wie verhaltet ihr euch als VOT dazu?
Zunächst freuen wir uns natürlich, dass die GEMA jetzt einen Tarif dafür hat. Man muss gucken, wer ist die GEMA, was für eine Aufgabe hat die GEMA. Die GEMA vertritt die Interessen von Urhebern und Verlegern, das heißt auch essentiell unserer Mitglieder, weil wir auch Musikverleger haben, die bei uns Mitglied sind. Und Ziel jedes Urhebers und Verlegers ist es, die angemessene Vergütung zu bekommen. Das heißt, die GEMA hat ganz klar den Auftrag, dafür zu sorgen, dass bei Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken, von Musik über Podcasts, auch eine angemessene Vergütung gezahlt wird. Was diese angemessene Vergütung ist und zu welchen Konditionen und zu welchen Rahmenbedingungen hier genutzt werden kann für Podcasting, das hat sie jetzt erstmalig vorgestellt. Das ist im Moment sicherlich nicht für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, sondern ein erster Vorschlag, ein erster Entwurf. Da wird man Erfahrungen sammeln müssen. Auf der einen Seite wird die GEMA Erfahrungen sammeln müssen, werden wir als Rechteinhaber Erfahrung sammeln müssen, weil keiner weiß, wo liegt die Wertigkeit von Podcasting, wo überwiegt ein Promotion-Effekt, den wir nutzen wollen, natürlich, um das Repertoire zu verbreiten, wo überwiegt eine kommerzielle Sichtweise, wo wir sicherstellen müssen, dass auch in kommerziellen Rahmenbedingungen eine angemessene Vergütung gezahlt wird. Ich bin mir sicher, dass der Tarif, den die GEMA jetzt aufgestellt hat, überarbeitet werden wird, sobald erste Erfahrungswerte vorliegen, sobald auch eine gewisse Akzeptanz vielleicht da ist und auch Rückmeldung von Seiten der Anwender und Nutzer da ist. Grundsätzlich ist das eine gute Geschichte und es wird sicherlich nicht der letzte Tarif sein, den die GEMA im Bereich der neueren Technologien aufgestellt hat.
Letzte Frage. Wie verhaltet ihr euch zu Creative Commons Lizenzen? Ist das ein Thema bei euren Mitgliedern?
Ja, natürlich ist das ein Thema. Ich komme jetzt gerade aus einem anderthalbstündigen Workshop, wo wir umfassend über Creative Commons informiert haben. Creative Commons ist ja ein Lizenzmodell, wo der Urheber sowie der Künstler festlegen, zu welchen Bedingungen seine Aufnahme, sein Werk genutzt werden sollen zukünftig. das ist in völliger Harmonie mit dem Gesetz. Das Gesetz schützt den Urheber in der Nutzung seines Werkes. Und er hat natürlich die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie er möchte, dass sein Werk genutzt wird. Hier ist Creative Commons eine Plattform, die Standards setzt. Das ist sehr gut, weil man Rechtssicherheit dadurch bekommt. Nichtsdestotrotz muss man sich sowohl als Urheber wie auch als Nutzer mit dem dahinterstehenden System, mit der Philosophie auseinandersetzen, auch mit den Risiken und den Chancen auseinandersetzen. Da gibt es viele Chancen, viele gute Elemente, aber es gibt natürlich auch Risiken, wie bei allem. Das muss man wissen, wenn man es nutzt, wenn man sich darauf verlässt. Und dazu animieren wir, da sind wir gerade dabei, Informationen für unsere Mitglieder zu erstellen, sind halt eben hier auf der CO-Pop und informieren darüber, wie es sich aus unserer Sicht damit verhält. Und das wird sicherlich Teil der Zukunft sein.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.